Moin und willkommen zu einer neuen Folge Moin im Neuen, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Wir haben über 400 Folgen im Kasten. Normalerweise bin ich kein Stück aufgeregt, wenn ich eine Folge aufnehme. Heute aber schon, und das liegt am Thema und meinem wundervollen Interviewgast. Ich habe Sandra Schmidt zu Gast. Sandra ist Steuerberaterin. Sandra ist Expertin für GmbHs und Holdings und Spezialistin für Steuersparen und damit verbundenen Vermögensaufbau. Moin, liebe Sandra, schön, dass du da bist.
Ja, liebe Gretel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz, ganz doll, hier zu sein. Und ich freue mich auch, ja, wahnsinnig auf das Interview und bin ganz gespannt, was du für Fragen vorbereitet hast.
Ja, ich habe in der Vorbereitung wirklich gemerkt, wie viele Glaubenssätze so reinkicken beim Thema Steuersparen. Und da war das große Fragezeichen, was ich über meinem Kopf hatte und was ich immer noch hatte, das Thema, darf man das überhaupt? Also natürlich steht ja auf deiner Seite, alles legal, alles in Deutschland. Wir machen jetzt nicht irgendwie ein neues Unternehmen in Dubai auf oder irgendwie sowas und hinterziehen Steuern und kommen alle in den Knast. Aber woher kommt diese große Unsicherheit, dieses große Fragezeichen, darf man überhaupt Steuern sparen?
Ja, also du hast total recht. Also Mindset, ne, so Glaubenssätze sind super, ja, stark ausgeprägt beim Thema, ne, Steuern, Geld, Finanzamt. Da kommt so ganz viel auch so Prägung von den Eltern oder sogar von Oma, Opa oder so mit da rein. Und gerade das Thema Steuern sparen ist bei uns, finde ich, in Deutschland echt so negativ besetzt, ne? Sag mal, weiß nicht, die großen Bonzen, die machen da ihre Konstrukte und dann sparen die Steuern. Und das ist doch alles, ne, nicht richtig. Wer viel hat, soll auch viel geben. Also ja ganz viel, was man so mitbekommt, auch durch die Medien vielleicht, ne, teilweise. Ich finde, ja, Steuern sparen darf man, muss man, wenn man gute Gewinne macht. Aber warum soll ich denn zu viele Steuern bezahlen? Ne? Aber wenn man ganz ein bisschen ketzerisch mal schaut, wofür werden Steuergelder ausgegeben? Die werden ja auch nicht nur für gute Sachen ausgegeben. Wie jedes Jahr immer so eine Statistik, welche Schwachsinnsachen, ne, wurden mit Steuergeldern gemacht, irgendwelche Brücken, die nicht fertig gebaut werden oder, ne, was weiß denn ich. Also, ne, Steuergelder, ja, werden auch teilweise echt auf dem Fenster geschmissen. Und da finde ich, haben wir das Recht als Unternehmer oder, ne, als Bürger in diesem Land, dass wir sagen, okay, ja, wir zahlen Steuern, ne? Ich möchte auch, dass meine Kinder auf eine gute Schule gehen, dass die Straßen heile sind, dass wir, ne, ein ordentliches System haben, wo alle leben können. Aber dieses zu viel Steuern zahlen, finde ich, muss nicht sein.
Ja, ich finde, es ist auch so ein Thema, so ein bisschen von oben herab. Ich glaube, das erste Mal kam ich mit Steuern so in Berührung, als ich 2007 nach Kopenhagen gezogen bin und ich habe mich da angemeldet und da mussten wir auch so eine Nummer beantragen und so weiter. Und uns war halt einfach das mit gewissen Steuern dort nicht klar. Und da hat wirklich jemand vor mir gesessen und so ganz langsam geredet, als wäre ich dumm und gesagt, wir müssen hier Steuern zahlen, denn wir wollen Krankenhäuser bauen und wir wollen Straßen bauen und wir wollen dies und wir wollen das. Und ich, weißt du, das ist halt so krass, wie dumm man manchmal so hingestellt wird. Und dann fragt man sich natürlich, oder dann überlegt man sich dreimal, ob man so Fragen stellt, ob man irgendwie dumm sein möchte oder ob man es einfach drauf beruhen lässt. Und das Schlimme ist ja, durch Steuern steigst du ja nicht alleine einfach so durch. Da gibt es ja ständig auch Änderungen und so weiter.
Ja, ich glaube, es ist mit Absicht so komplex gemacht. Ne, also ich sage, also Steuern in Deutschland, die heißen ja Steuern, weil sie uns Menschen auch steuern sollen. Ne? Also jetzt so ganz plakativ, weiß ich nicht, die Tabaksteuer zum Beispiel. Ne? Also der Staat möchte, dass wir lieber nicht rauchen, ja, weil Menschen, die nicht rauchen, sind statistisch gesehen gesünder, leben länger, können mehr in die Rente einzahlen. Und solche Sachen, ne? Deswegen gibt es diese Tabaksteuer, ja, oder auch auf Alkohol die Steuer oder, ne, auf Benzin und alles, was wir haben. Das heißt, es gibt eben so viele Regeln, weil der Staat uns als Bürger in so eine gewisse Richtung immer drücken möchte. Und je nachdem, was da gerade kommt und was sie sich ausdenken, gibt es dann eine neue Steuer oder eine bestehende Steuer wird eben angepasst. Vielleicht werden Grenzen verschoben, Steuersätze werden verschoben oder auch jetzt vielleicht gerade zu Corona-Zeiten, ne, wurde ja in vielen Bereichen die Steuer runtergesetzt, damit wir eben weiterhin Geld ausgeben, weiter ins Restaurant gehen, weiter irgendwie was, ne, to go rausholen. Das heißt, es ist ja wirklich ein Steuerungsinstrument vom Staat. Und da habe ich so, es ist wie ein Spiel, ja, wenn du Monopoly spielst, musst auch die Spielregeln kennen, dann kannst du gewinnen. Und ich finde, Steuern ist auch wie so ein Spiel. Es gibt nur, dass die Spielanleitung irgendwie Literatur unfassbar viel hat. Das kann man sich nicht durchlesen, also auch wir als Steuerberater, das ist ja unfassbar viel, auch wir wissen ja nicht alles, auch da gibt es ja, ne, Spezialisten in verschiedene Bereiche, aber dieses Steuerspiel, man ist so betrachtet, ne, wenn man die Regeln kennt, zumindest dann die Regeln, die für einen wichtig sind, dann kann man sie nutzen und dann kann man da auch für sich quasi die Wege durchfinden und sich nicht eben nur fremd steuern lassen vom Staat.
Und würdest du sagen, die Frage brennt mir wirklich auf der Seele, weil uns natürlich auch vor allem, ich würde sagen, zu 99% Frauen hören in diesem Podcast, solo-selbstständige Frauen oder Frauen mit kleinen Businesses. Würdest du sagen, dass Frauen noch anders ticken in Bezug auf Steuern? Dass sie da vielleicht weniger mutig sind, sich weniger zutrauen, eher sagen, okay, da kümmere ich mich jetzt nicht drum, das wird schon seine Richtigkeit haben. Siehst du da irgendwelche Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Ja, tatsächlich ja. Also dieses, ne, klassische Rollenbild, dass der Mann sich eher um die Finanzen kümmert, um die Steuern kümmert, dass auch in vielen Fällen die Frau gar kein eigenes Bankkonto hat und dass es echt so Ehepaarkonto gibt, sich wirklich viel und da auch durch alle Bildungsschichten, durch alle Einkommensniveaus, ne, also vollkommen wertfrei, dass da aber wirklich noch viel der Mann da ja das Wissen hat oder das macht und dass die Frauen sich da einfach eher zurücknehmen und sagen, ne, hat zu Hause schon mein Vater gemacht und macht jetzt mein Mann, ich nehme mich da raus. Und dann, wenn die Frau immer sagt, okay, nee, ich bin jetzt ja hier Unternehmerin, bin solo selbstständig, ich habe jetzt Lust, mich mit dem Thema selber zu beschäftigen, möchte das jetzt angehen, dann habe ich ja schon häufig erlebt in meiner Beratung, dass wenn dann die Frauen sich wirklich trauen und rausgehen und sich einen Steuerberater suchen und sagen, hier ist mein Business und das mache ich. Und dann gehen sie vielleicht sogar zu dem Steuerberater, wo sie auch mit dem Mann sind oder wo die Eltern schon waren, dass da, gerade wenn es dann ein männlicher Steuerberater ist, dass die Frauen dann echt nicht ernst genommen werden. Und da habe ich schon Zitate von meinen Mandanten, dass sie echt sagten, ne, ach du, ne, du kleine süße Frau, lass deinen Mann doch Geld verdienen, ne? Ist doch ganz entspannt, ihr habt doch genug, bleib doch zu Hause, tu dir den Stress nicht an, warum machst du das denn? Und das finde ich echt so schade, dass wenn man dann mal als, ne, Frau ausbricht aus dieser, ne, vermeintlich klassischen Rollenverteilung, also okay, nee, ich habe da jetzt Bock drauf, ich beschäftige mich, ich habe da jetzt, ne, Lust, ich weiß oder habe gehört, es soll Sinn machen, sich damit zu beschäftigen. Und wenn du dann sofort gegen so eine Wand läufst und sofort so wieder, ne, zurück prallst, ist es so, so schade, weil es gibt so viele Frauen, die tolle Businesses haben und die echt gutes Geld verdienen. Und ne, die sollen verdammt nochmal ernst genommen werden. Und wenn sie mit dem Thema dann beschäftigen, Geld, Finanzen, Steuern, dann haben sie auch wirklich ein Recht darauf, mindestens genauso gut beraten werden wie die Männer. Ja.
Was ist denn aus deiner Sicht, was ist so die Rolle einer Steuerberaterin? Und ich frage das wirklich, weil einige der Sachen, die du gerade gesagt hast, die habe ich genau so erlebt. Also bei uns in der Beziehung kümmere vor allem ich mich um Finanzen. Ich bin bei einer Steuerberaterin, die hat zu mir letztes oder vorletztes Jahr gesagt, den Spruch, den ich nie vergessen werde, dass sie verdienen doch ganz gut für eine Frau. Und die hatte ich
Oh.
tatsächlich auch schon, ne? Also dieser Gedanke, eine GmbH zu gründen zum Beispiel, der kam schon letztes Jahr einmal auf und ich habe dann das angesprochen und hat sie gesagt, nee, das macht für sie überhaupt gar keinen Sinn. Das hat viel mehr Nachteile, als dass es Vorteile hat. Lassen Sie das mal. Und es ist genau das. Mein Mann hat dann auch zu mir gesagt, weißt du, Gretel, ich glaube, die nimmt dich einfach nicht ernst. Ich glaube, du bist für die so ein Einhorn, so Menschen wie dich, die dürfte es eigentlich gar nicht geben, weil es einfach in ihr normales Rollenverständnis nicht reinpasst und deswegen bügelt sie das so ab. Und ich weiß, dass viele meiner Kundinnen in dem Moment, wo sich eine Steuerberaterin suchen oder ein Steuerberater eher so sind, oh, lass mal, oh, ich brauche unbedingt jemanden, kann jemanden empfehlen? Und dann ist man gefühlt erstmal glücklich, überhaupt einen Steuerberater zu haben. Aber worauf sollte man achten? Wie verstehst du die Rolle des Steuerberaters oder der Steuerberaterin?
Ja, also der ganz klassische Steuerberater hat eigentlich mit dem Wort Berater nichts zu tun, ne? Also die meisten Steuerberater sind so Steuerverwalter, kann man die nennen, ne? Das sind so Menschen, die eben dem Finanzamt zuarbeiten. Und das ist sogar streng genommen in der Rolle vom Steuerberater, ne, wie wir es auch lernen. Also als Steuerberater musst du echt eine krasse Prüfung ablegen, da wird alles Mögliche geprüft, mehrere Tage lang. Und auch diese Prüfung, auch die Vorbereitung darauf, die ist nicht darauf ausgelegt, jetzt irgendwie Tipps und Tricks zu finden und Schlupflöcher, sondern eher so, ne, Paragraphen auswendig lernen und ordentlich abarbeiten, ordentlich die Zahlen aufschreiben. Und das ist eben auch der Steuerberater, der klassische, der ist es gewohnt, dass du ihm irgendwie Zahlenmaterial lieferst, ne? Zum Beispiel vom letzten Monat, deine Rechnung, die du geschrieben hast, das Geld, was, ne, was du bekommen hast, was du ausgegeben hast, deine Kontoauszüge. Und das verarbeitet er dann quasi zu dieser, ne, monatlichen Auswertung und schickt zum Finanzamt, wie viel Umsatzsteuer bezahlt werden darf. Und das ist tatsächlich der klassische Steuerberater, der braucht das. Der braucht auch diese Sicherheit, dass er quasi immer nur in der Vergangenheit arbeitet. Weil dann sind die Sachen sind passiert, sie sind mindestens einen Monat alt, ja, oder ein paar Tage, wenn er den neuen Monat anfängt. Aber auf jeden Fall Vergangenheit, und der muss sich eigentlich nicht kümmern und nichts kreativ werden, nicht strategisch, nicht nach vorne denken. Und das ist, so streng genommen, ist das der Job von diesem Steuerberater, dann eher ein Steuerverwalter ist. Weil er eben, ich sage, wenn du im Auto sitzt, ne, der klassische Steuerberater, der guckt in den Rückspiegel, ja, der guckt immer nach hinten, der guckt immer in die Vergangenheit. Und ja, das ist schade. Deswegen ist es so wichtig, wenn man seine Steuerberaterrolle, so wie ich es auch verstehe, ne, als Beratung, um dann wirklich nach vorne gucken, ja. Also bei dem Bild im Auto schaue ich eben durch die große Windschutzscheibe nach vorne, weil ich will sehen, okay, wo stehst du heute und wo willst du hin? Und wenn du jetzt ein Business hast, was schon echt gut läuft, du willst es ja weiterentwickeln. Du möchtest ja, ne, mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Mitarbeiter. Du hast ja eine Vision für dein Unternehmen. Und das finde ich so wichtig, dass man da an der Seite jemanden hat, der einen ernst nimmt, der einen challenged, der, ne, auch mal sagt, was ist denn dann, was, ne, welche Ziele hast du, um da mal nach vorne zu gucken. Aber der klassische Steuerberater ist tatsächlich eher, ne, so ein Steuerverwalter, der in den Rückspiegel nach hinten guckt und dann sagt, ja, das sind die Zahlen, die hast du mir geliefert, die habe ich jetzt verarbeitet und das ist da rausgekommen.
Und jetzt hast du ja gerade schon so ein paar Sachen gesagt, wo es bei mir kurz geklingelt hat. Sowas wie, es läuft schon in deinem Unternehmen, du hast eine Vision fürs Unternehmen, du hast Ziele. Ab welchem Punkt macht es wirklich Sinn, anzufangen, sich die Steuern anzugucken? Also ab welchem, kann man das an einem Umsatz festmachen? Kann man das an einem bestimmten, ja, einer bestimmten Vision festmachen? Weil natürlich gerade, ich sag mal, Solo-Selbstständige in den ersten paar Jahren, ich sehe das bei meinen Kundinnen immer mal wieder oder bei Menschen, mit denen ich rede, klare Ziele, klare Umsatzziele ist immer ein Bauchschmerzthema, ist gar nicht so einfach. Auch den Überblick über die Finanzen zu haben, ist eher was Energie kostet. Ab wann, ja, ab wann sagst du, macht es wirklich Sinn, sich bei den Steuern nochmal danach umzuschauen, ob es dort Möglichkeiten gibt, ob da irgendwo Potenzial noch auf der Straße liegt?
Ja, also ich bin ein großer Freund davon, dass wenn du startest mit deinem Business, dass du auch die Buchhaltung gerne selber machst am Anfang, ne? Wenn du am Anfang eben noch nicht ausgebucht bist, ne, du startest, du hast ein paar Kunden, aber du hast eben auch noch Zeit, um die Buchhaltung selber zu machen, ne? Dann finde ich das total toll, wenn du das selber machst. Da gibt es ja auch viele, ne, Online-Tools, die es dann auch einem, ne, erleichtern und vielleicht ein bisschen spielerisch, aber dann bekommst du auf jeden Fall auch ein Gespür für die Zahlen, ein Gespür für die Buchhaltung. Und bist total nah dran an deinem Unternehmen. Und wenn du es dann mal irgendwann abgibst, weil dann ist dein Kalender ist eben gefüllt, es kommen immer mehr Kunden, du sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie, ne, kann meine Zeit auch mehr verkaufen, ja, dann macht es auch Sinn, den Steuerberater vielleicht zu nehmen. Aber dann verstehst du auch die Auswertung, die du von ihnen bekommst, besser, weil du es früher eben selber gemacht hast. Deswegen, ne, starten, selber machen finde ich gut. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt habe ich mehr Geld als Zeit, jetzt kann ich mir den Steuerberater leisten, dann zu schauen, dass du da jemanden hast. Und das Thema Steuern, auch gerade im Hinblick auf Liquidität, würde ich echt von Anfang an im Blick haben, ne? Denn gerade wenn du startest, sagen wir jetzt 2024, du startest jetzt und du gibst ja die Steuererklärung für 2024 irgendwann in 2025 erst ab, ne? Und dann kommt vielleicht der Steuerbescheid erst in 2026, weil das Finanzamt nicht das Schnellste ist. Und das heißt, es sind von jetzt bis der Steuerbescheid kommt, wo die dann sagen, wir hätten gerne den und den Eurobetrag, weil du so einen tollen Gewinn gemacht hast, sind es eben 2 Jahre dazwischen. Und dass man da auf jeden Fall die Liquidität hat. Du musst es ja nicht auf dem Bankkonto liegen haben, aber so das Bewusstsein, okay, wenn der kommt, dann weiß ich, ich muss, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro bezahlen. Und das kann ich dann eben liquide machen und das habe ich dann. Deswegen finde ich diesen, ne, eigentlich von vornherein diese Liquidität im Blick haben und dann Steueroptimierung, ne, da mal zu gucken. Ja, also, ne, wenn du sagst, okay, mein Gott, ich, ne, mein Unternehmen ist jetzt gewachsen, ich zahle jetzt verdammt viel Steuern. Da, also ich bin ja großer Freund von der GmbH, ne, dass man da drauf guckt. Und das ist eher so der, ne, der Zeitpunkt, wenn du sagst, okay, ich kann von meinem Business leben. Das ist jetzt gar nicht, dass du unbedingt jetzt, weiß ich nicht, 100.000 Euro Umsatz haben musst oder unbedingt 50.000 gewinnen oder noch mehr gewinnen. Das ist eher, dass du sagst, okay, ich habe Geld, ne, ich nehme Geld ein und ich nehme mehr Geld ein, als ich zum Leben brauche. Ne, wenn du zum Beispiel, sagen wir, verheiratet bist und dein Mann verdient auch gutes Geld und eigentlich verdienst du deins nur dazu, du brauchst es eigentlich gar nicht zum Ausgeben, dann ist vielleicht da der Zeitpunkt für eine GmbH schon deutlich früher, als wenn du vielleicht, ne, alleine bist und das ganze Geld, was du verdienst, auch, ne, einen großen Teil für dich eben ausgibst, ne, für Wohnen, Reisen, Anziehsachen, Nahrung und so weiter.
Jetzt sind wir beim Thema GmbH beim nächsten Glaubenssatz von Gretel. Es ist ja in der Selbstständigkeit so, dass wir sehr, sehr schnell in Sachen reinwachsen zum Teil oder Dinge, die völlig utopisch waren, plötzlich Sachen sind, die wir besprechen und bedenken. Und so ist es bei mir mit der GmbH. Also vor einem Jahr hatte ich noch gedacht, ja gut, Steuerberaterin hat gesagt, ist nichts für mich, dann ist das wohl nichts für mich. Und jetzt denken wir sehr, sehr konkret darüber nach. Ab wann macht es denn Sinn, eine GmbH, also an eine GmbH zu denken? Weil ich glaube, für viele ist wirklich noch so im Hinterkopf, GmbH, das ist dann so ein großes Unternehmen und am besten noch Mittelstand oder irgendwie sowas. Aber das ist es ja tatsächlich gar nicht. Hol uns da bitte mal ab. Ab wann macht eine GmbH Sinn? Was ist das Tolle daran?
Ja, also GmbH sind echt ja auch so viele Glaubenssätze, die auch vielleicht, ne, von zu Hause mitbekommen haben. Gerade wenn du vielleicht, Mama und Papa sind bei dir vielleicht Arbeitnehmer, ne? Du hast einen Unternehmer bei dir in der Familie gehabt, ne? Und wenn du jetzt kommst als Tochter und sagst, hey, Mama, Papa, unterm Weihnachtsbaum vielleicht, ich habe eine GmbH gemacht, ja, dann haben auch viele, ne, die Angst, dass die dann irgendwie, ja, mich verstoßen, wenn das dann die Eltern auch sagen, was, sag mal, ne, so groß im spinnst du denn? Oder auch Freunde sagen, ne, wenn man eben viele so Angestellte um sich drum hat, die das eben gar nicht kennen, dann, was ist sie aber Größenwahn, ist sie jetzt Millionärin oder was ist denn da los, was ist denn da passiert? Und nee, das ist es alles gar nicht. Also um eine GmbH zu gründen, um da mal anzufangen, musst du nichts vorweisen. Ne? Also du musst nicht irgendwie so einen Umsatz haben, so einen Gewinn, eine Mitarbeiteranzahl oder irgendwas. Es gibt keine Voraussetzungen, die irgendwie geprüft werden, wenn du jetzt sagst, ich möchte eine GmbH gründen. Ja, also das schon mal vorweggestellt. Und ich finde, eine GmbH macht dann Sinn, wenn du von deinem Unternehmen leben kannst, wenn du eben mehr Gewinn machst, als du zum Leben brauchst. Denn dann kannst du durch den Steuervorteil der GmbH super profitieren. Vielleicht mal so zwei, drei Zahlen, so als Steuerberaterin, sehr zahlenaffin. Wenn du eben als Mensch richtig gut Geld verdienst, zahlst du eben irgendwann 42% Steuern da drauf. Ne? Wenn du alleine bist, so ab 70.000 Euro Gewinn, verheiratet ab 140.000, dann, ne, du und dann ihr Partner zusammen. Und dann zahlst du 42% plus Soli plus noch Kirchensteuer, wenn du in der Kirche bist. Und dann ist gefühlt die Hälfte von deinem Gewinn ist weg. Und dann hast du vielleicht 100.000 Gewinn gemacht und bist stolz, ne, zu Recht bist du dann stolz, und bleiben aber nur 50.000 Euro bei dir über. Und wenn du die 50.000 auf das ganze Jahr verteilst, ist das noch ein schönes Geld, aber es ist nicht so viel, wenn du 100.000 verteilen würdest. Und bei der GmbH ist es so, die GmbH zahlt, egal wie hoch der Gewinn ist, über einen dicken Daumen so 30% Steuern. Ne, die hat im ersten Schritt hatte die Körperschaftssteuer von 15%, auch plus Soli, die ist fix in ganz Deutschland. Und dann zahlt sie noch die Gewerbesteuer. Die ist, je nachdem, wo du wohnst, wenn du die GmbH ihren Sitz hat, ist sie unterschiedlich. Beim dicken Daumen sind es auch nochmal 15% jetzt in Deutschland im Durchschnitt. Das heißt, die GmbH zahlt 30%. Das ist also schon mal ganz einfach zu rechnen. 42 zu 30 sind 12% Unterschied. Und die sparst du. Und die sparst du jedes Jahr. Also bei der GmbH, ne, jedes Jahr hast du diese Steuerersparnis. Und wenn du da nur mal reingehst und guckst, okay, wie viel Gewinn machst du, ne, das bleibt über, wenn du, ne, davon deine privaten Kosten bezahlt hast, dann rechnet sich das auch schon ab nur einem Gewinn vielleicht von 60, 80.000 Euro, wo du denkst, okay, da bin ich doch jetzt noch gar nicht so weit. Genau, und ich bin echt großer Fan auch davon, sich damit schon früh zu beschäftigen. Denn gerade wie du sagst, ne, so Glaubenssätze, die da sind, Bedenken, die vielleicht jetzt gar nicht steuerlich motiviert sind, ne? Aber viele sagen, aber es ist dann ganz kompliziert und dann kostet der Steuerberater so viel mehr, weil dann musst du eine Bilanz und einen Jahresabschluss. Und dann ist das total schwierig, wenn du dir da Geld rausnehmen möchtest, ist es gar nicht mehr so flexibel wie jetzt in deinem Einzelfirmen. Also da ganz viele Sachen, die dann immer so rumwabern, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und da einfach rechtzeitig sich damit beschäftigen, dann vielleicht auch merken, okay, Jetzt gerade ist es vielleicht noch einen Tacken zu früh, aber ich weiß, wenn ich jetzt meinen Gewinn von X auf Y, ne, hoch steigere, dann ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt. Und dann kannst du in dieser Zwischenzeit schon ganz viel, ich will nicht sagen innere Arbeit, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ne, aber dann kannst du eben diese ganzen, die mit den Glaubenssätzen beschäftigen und sagen, okay, das stimmt ja gar nicht, das stimmt gar nicht, das stimmt gar nicht, das stimmt gar nicht. Du kannst dir schon mal, ne, Gedanken machen, soll die GmbH heißen, wo soll sie ihren Sitz haben, also da schon mal einsteigen. Und dann passiert immer was ganz Verrücktes, wenn ich dann mit Menschen spreche und wir gucken, ist die GmbH was für dich? Und dann kommt so, ja, noch nicht unbedingt, also aus steuerlicher Sicht muss es jetzt noch nicht sein, man könnte schon aus anderen Gründen machen. Und wenn wir dann sagen, okay, pass auf, du hast jetzt den Gewinn. Wenn du den Gewinn hast, dann sollten wir auf jeden Fall auf GmbH umstellen. Und denken die, ach ja, der Gewinn. Und dann geht es so schnell, dass die von dem Gewinn auf den Gewinn kommen, weil sie dann, ne, dieses Ziel im Kopf ist. Und wenn du ein Ziel im Kopf hast, dann macht dein Gehirn im Alter, dass du auch zu dem Ziel hinkommst. Und das ist so cool, weil dann geht es nochmal ja, super, super schnell immer, dass du denkst, okay, vielleicht ist noch ein Jahr und dann ist echt nur ein halbes Jahr und dann macht die GmbH auch steuerlich super Sinn.
Ja, so gut, ne? Also alles, was Verkaufsmotivation ist, nehme ich ja sehr, sehr gern. Und das auch zu hören und das bestätigt auch, dass ich so arbeite. Wenn du ein Ziel hast, wenn du weißt, warum du das machst, wofür, wo du hin willst, dann ist es einfach ein ganz anderer Schnack, als wenn es egal ist, ob es 2 Monate so weitergeht oder ob sich das verändert. Super spannend. Und sag mal, dann ist ja bei dir immer nicht nur, ich sage mal, die GmbH im Spiel, sondern auch noch eine Holding. Und den Begriff kenne ich tatsächlich erst seit einem halben Jahr, so in Bezug auf Deutschland und vielleicht das eigene Business. Was ist denn dann jetzt eine Holding? Warum brauche ich die? Und wie viele? Und überhaupt?
Ich verkaufe dir 10 Stück, nein. genau, also Holding klingt ja echt nach so einem Riesengebilde, ne? Also die meisten haben so ein Hochhaus Frankfurt am Main, ne, im Kopf, wo dann die ganzen DAX-Unternehmen irgendwie drin sind, ja? Und ja, das sind bestimmt auch Holdings, aber Holding ist eigentlich nichts anderes als auch eine GmbH. Und diese GmbH hält dann die Anteile an deiner GmbH. Also vielleicht nochmal, ne, überlegen, du bist jetzt gerade Einzelunternehmer. Und wenn du jetzt auf GmbH umstellst, dann gründest du deine GmbH und dann bist du Eigentümerin, ne, oder Gesellschafterin, heißt es dann, ne, streng juristisch, dann bist du Gesellschafterin dieser GmbH. Und wenn du noch eine Holding gründest, das klingt echt riesig groß, ne, dann ist die Holding quasi dazwischen geschaltet. Das heißt, du als Mensch bist dann Eigentümer, Gesellschafterin der Holding. Und die Holding hält dann die Anteile von deiner operativen GmbH. Das heißt, du hast so diese Kette, ne, um ein Glied verlängert. Und das hat echt unzählige Vorteile. Also ich fasse mich mal kurz. Nein, also der größte Vorteil ist, dass wenn du mal irgendwann deine operative GmbH verkaufen möchtest, dass du, wenn du das in dieser Holding-Struktur machst, dass dann deine Holding nur 1,5% Steuern darauf bezahlt. Und das ist echt, ne, was richtig Cooles, gerade wenn du ein Business hast und sagst, okay, ein Verkauf später ist schon, ne, wahrscheinlich, natürlich nicht jetzt heute, morgen, übermorgen, aber so perspektivisch in 10 Jahren, 15 Jahren, wie auch immer, wenn du dich zur Ruhe setzen möchtest, kannst du das verkaufen. Und dann ist es eben super cool, das mit der Holding zu machen, dann 1,5%, sagen wir mal, ne, Konfetti ist mein Stichwort, ne, an Steuern dann zu bezahlen. Wenn du die Holding nicht hättest und du würdest verkaufen, würdest du so roundabout 26% Steuern bezahlen. Also schon echt, genau, es ist ein riesen, riesen, riesen Unterschied. Das heißt, da macht eine Holding auf jeden Fall Sinn. Und eine Holding ist auch toll, wenn du Altersvorsorge machen möchtest, ne? Also eine GmbH heißt ja Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die sorgt eben dafür, dass dein Privatvermögen safe ist. Also wenn du gerade Einzelunternehmer bist und du würdest da irgendwie Quatsch machen und wirst verklagt, dann ist auch dein ganzes Privatvermögen im Zweifel weg, ne? Also dein Häuschen oder wenn du schon was von Omi geerbt hast oder sowas, ne? Alles, was du hast, ist potenziell im Feuer, sag ich immer. Und wenn du auf GmbH umstellst, ist dein Privatvermögen safe. Dann haftet aber die GmbH mit allem, was da drin ist. Und das unterschätzen viele, weil viele denken, die GmbH haftet nur mit 25.000 Euro. Und nee, das ist nicht so. Also Stammkapital sind 25.000 Euro, wobei es reicht, um die Hälfte einbezahlt. Aber die GmbH haftet immer mit allem, was da drin ist. Und wenn da ein dickes Bankkonto drin ist oder wenn da, ne, Markenrechte, wenn du, ne, eine Wortbildmarke hast, wenn du dann, ne, später, weiß ich nicht, ein Auto, was auch immer, was da drin ist in dieser GmbH, das ist alles im Feuer. Und da kann es auch durchaus Sinn machen, eine Holding darüber zu setzen. dass du eben schon Geld in die Holding immer verschiebst. Denn wenn du in der operativen GmbH deine Altersvorsorge machen würdest, einen ETF-Sparplan oder ähnliches, und in der GmbH passiert was, ist auch deine Altersvorsorge futsch. Und das wäre natürlich mal echt ziemlich blöd. Deswegen macht auch da ein Holding Sinn, dass man schon Geld von der GmbH in die Holding transferieren kann, jeden Monat, ohne dass da Steuern entstehen. Das geht ganz gut. Und dann kann die Holding oben deine Altersvorsorge zum Beispiel machen. Und dann ist es safe. Wenn dann mal was passieren sollte in der GmbH, ist deine Altersvorsorge oben in der Holding sicher, sodass da keiner drankommt. Das heißt, auch das finde ich einen super wichtigen Punkt. Ja. Und eine Holding, ja, nur ganz kurz,
Ja,
finde ich auch super toll, wenn man nicht alleine, sondern mindestens zu zweit ist. Ne? Also wenn du mit mehreren unterwegs bist oder zusammen jetzt ne, gründen wollt, finde ich, ist eine Holding einfach. Da ist sie echt unablässlich von Anfang an. Wenn du alleine bist, kannst du sie hinterher auch noch dann ne, installieren. Das muss nicht von vornherein sein. Wenn du zu zweit bist und jetzt auf GmbH umstellen möchtest, finde ich, ist die Holding ja ist wie so ein Zaubermittel. Denn wenn du zu zweit bist, jeder Mensch ist anders, ja. Auch wenn ihr jetzt vielleicht das gleiche Geschlecht habt, das gleiche Alter, die gleichen Interessen und ihr euch auch lieb habt und das schon ganz toll funktioniert, ihr seid eben zwei verschiedene Menschen. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, wir sind der Meinung, wir arbeiten beide gleich viel hier unten in der GmbH, ne? Wir sagen 50-50, das passt schon. Und eigentlich wollen wir dann auch 50-50 Geld rausnehmen jeden Monat, ne? Jetzt sagt aber der eine, du, ich brauche 2000 Euro und der andere sagt, ah, ich aber eher so 3.500 Euro im Monat, ja? Dann geht schon los, dass der, der eigentlich nur zwei braucht, sagt, ja, wenn du 3.500 willst, dann will ich natürlich auch 3.500, denn wir sind ja gleichgestellt. Und das heißt, dass der, der eigentlich nur zwei braucht, jetzt plötzlich 1,5 sich jeden Monat mehr auszahlen lässt, nur um sich gleichzustellen, aber auf diese 1,5 ja total unnützig im Steuern jeden Monat bezahlt. Und dann mit solchen Sachen, dann will der eine vielleicht einen Firmenwagen haben und zwar einen ganz dicken und der andere möchte nur ein E-Bike haben oder der eine möchte jedes Jahr ein neues iPhone und er sagt, nö, das ist doch noch ganz gut oder Samsung reicht mir auch vollkommen, so teuer muss es nicht sein. Das heißt, es gibt so auf dieser monetären Ebene gibt es echt viel Streitpotenzial, was da entstehen kann oder wo man dann sagt, okay, jetzt hat der schon wieder mehr da genommen oder so. Und da finde ich die Holding ganz, ganz wundervoll, denn wenn jeder dann seine eigene Holding hat und diese Holding wieder an der gemeinsamen operativen GmbH beteiligt ist, dann kann im ersten Schritt ein Geldbetrag, den die GmbH eben bezahlen kann, von der Liquidität her, an jede Holding ausgezahlt werden. Das heißt, in dem Beispiel, weiß ich nicht, wird an jede Holding jetzt 3.500 Euro gehen. Und dann kann jeder entscheiden, was er da macht. Denn in jeder Holding ist dann jeder für sich alleine, da hat der andere nichts mehr zu suchen. Und dann kann der eine sagen, okay, ich zahle mir jetzt alles aus, weil ich brauche das. Und der andere kann sogar sagen, ich will gar nichts haben, ich möchte nur ein bisschen haben. Oder man könnte dann noch ne, einen Partner oder die Eltern oder sowas oder eine Freundin als Minijob da oben einstellen. Und dann ist man auf einmal super flexibel und hat durch diese Struktur ganz viel Streitpotenzial aus dem Weg geräumt, dass man ne, nicht immer gucken muss, was kriegst du, was krieg ich und immer diesen Vergleich so hat. Und das finde ich gerade zu zweit, finde ich, muss eigentlich diese Holding sein, weil sie so, so wertvoll ist. Ja.
Und jetzt hast du ja vorhin gesagt, vielleicht möchtest du deine Familie unterm Weihnachtsbaum mit der GmbH-News, die ein Ultraschallbild, du zeigst
Ja.
deine GmbH. Wann muss man denn oder wie viel vorher sollte man denn anfangen mit diesem ganzen Prozess, damit man unterm Weihnachtsbaum dann tatsächlich sagen kann, hallo, ich habe Neuigkeiten, nicht das, was ihr denkt.
Ich finde das Bild voll cool, statt Ultraschallbild so ein Schwarz-Weiß-Bild von der GmbH oder sowas. Da muss ich mal irgendwas designen. Da muss ich mal was rummachen. Das finde ich total cool. Genau, also grundsätzlich kannst du immer auf GmbH umstellen, ja? Also wenn du jetzt heute sagst, ich möchte, dann kann man starten. Es gibt eine Besonderheit in Deutschland und die besagt, dass du, das ist ganz verrückt im Kopf jetzt, 8 Monate auch rückwirkend eine GmbH gründen kannst. Deswegen habe ich im Juni, Juli, August immer unfassbar viel zu tun, weil dann ganz viele sagen, boah, mein erstes Halbjahr war so mega, mega toll. Ich möchte jetzt gerne auf den 1.1., in dem Beispiel ist, ne, 2024, rückwirkend meine GmbH gründen. Und das ist, ich sage mal, so eine Mischung aus Yoga und Stretching im Kopf. Also es funktioniert wirklich, dass du im Sommer 24 sagst, ich möchte gerne rückwirkend auf den 1.1.24 eine GmbH errichten und alle Gewinne, die ich dieses Jahr gemacht habe, auf diese GmbH übertragen. Auch wenn diese GmbH noch gar nicht da war am 1.1., auch wenn du am 1.1. die Idee noch gar nicht hattest und also nichts war, auch wenn du deine ganzen Rechnungen auf deinem ganz normalen, ne, Briefpapier geschrieben hast mit deinen Rechnungsnummern, mit deinem, ne, Privatunternehmen als Steuernummer, das funktioniert. Und das ist eben, ne, was viele dann machen, dass die sich mit dem Thema GmbH beschäftigen und dann sagen, okay, ich möchte das gerne rückwirkend machen. Und diese Rückwirkung, die geht immer 8 Monate. Also auch wenn du dich im Oktober entscheidest, kannst du es 8 Monate rückwirkend machen. Dann ist es eben nicht mehr, ne, der 1.1., sondern wenn der 1.3. oder sowas. Das machen sehr, sehr viele. Also dann, ne, wenn du im Weihnachtsbaum das haben willst, dann schaffen wir das noch. Andersrum kann man aber auch nach vorne planen und sagen, okay, ich möchte es gerne ab nächsten Jahr haben. Ne? Dass man dann im November, Dezember das dann ne, die einzelnen Schritte bespricht, also Notartermin dann vereinbart. Dann, okay, November, Dezember ist jetzt die Zeit, wo wir uns aufstellen, wo wir die Gesellschaften gründen. Und dann möchten wir am 1.1. starten, also in die Zukunft gerichtet. Das ist beides möglich. Ja.
Cool. Und ich habe nochmal eine Frage. Du hast ja vorhin das auch schon angesprochen und gesagt, Glaubenssätze spielen eine große Rolle. Das Mindset, das hast du sogar ja auch auf deiner Website stehen, dass das Mindset einfach unglaublich wichtig ist. Was sind da so die Hauptdinger, die dir immer wieder über den Weg laufen, wenn es ums Thema, ja, Steuern, GmbH, Großdenken und so geht? Weil ich finde, wenn man diese Sachen anspricht und man merkt so, ach, das geht ja nicht nur mir so, sondern andere haben das Gleiche und das ist vielleicht wirklich einfach nur in Anführungsstrichen Glaubenssatz, dann ist das oft schon eine riesige Hilfe.
Ja, also bei vielen ist eben das Wort GmbH, auch noch ohne das Wort Holding, sowas unfassbar Großes und Sperriges. Und wenn du von zu Hause zum Beispiel arbeitest und dann deine GmbH auch zu Hause ihren Sitz haben soll, dann musst du eben an den Briefkasten auch dieses GmbH-Namensschild anbringen, dass die Post zugestellt werden kann. Und da sagen viele, oh, wenn da mal Nachbarn kommen und die sehen das, was soll denn der Briefträger denken? Oder wenn, ne, wenn nicht Kinder zum Kindergeburtstag kommen oder Kinder zum Spielen, dann, ne, sehen die Eltern, da ist noch eine GmbH. Also das ist super viel, weil es vermeintlich nicht so oft vorkommt. Ne? Also das ist wirklich, dass man tatsächlich eher Angst vor der Außenwirkung hat, ne? Wie weil, vor den Eltern zum Beispiel. Das ist hauptsächlich, wenn man eben aus der Arbeitnehmerwelt kommt. Und tatsächlich viele Frauen, die ich jetzt als Unternehmerin kennengelernt habe, die waren auch mal Arbeitnehmerin, war ich ja auch mal. Ne? Und dann kommt die Baby-Kinderphase und danach wollen sie nicht zurückgehen. Ne? Danach wollen sie ihr eigenes Ding machen. Und dann hast du eben auch viele Freunde, Bekannte in diesem Arbeitnehmerfeld noch. Ne? Und dann ist es da, wenn du sagst, okay, ich mache mich selbstständig, ist schon mal, oh, wie unsicher. Ne? Das ist doch total unsicher, wo ich denke, nein, überhaupt nicht. Und dann ist eben dieses GmbH, diese Außenansicht, ne, die ist bei vielen. Was dann auch noch ist, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, dann findet man raus, dass die GmbH ihren Jahresabschluss offen machen muss. Ja? Also die GmbH hat Offenlegungspflichten, so steht das da erstmal. Diese Offenlegungspflichten, die betreffen aber nur größere GmbHs. Ja? Also solange du weniger als 10 Mitarbeiter hast und ne, keinen riesengroßen Gewinn machst und keine Millionen in der Bilanz hast, musst du nichts offenlegen. Dann musst du den Jahresabschluss zu diesen Publikationsplattformen auch hinschicken und dann speichern die das bei sich im Hintergrund. Aber es kann kein Nachbar jetzt deine GmbH eintippern und sieht, wie viel Gewinn du letztes Jahr gemacht hast. Ja, wenn du irgendwann größer bist, ja, also diese Plattform ist öffentlich zugänglich, kannst du also auch mal, ne, gucken, Publikationsplattform. Klar, wenn du da jetzt Adidas eingibst oder Beiersdorf oder sowas, dann siehst du da sehr, sehr viele Zahlen, weil die eben unfassbar groß sind. Aber ne, so kleine GmbHs oder Kleinst GmbHs, wie wir sie dann haben, die haben nicht diese Offenlegungspflichten. Also da kann auf jeden Fall auch diese Angst nehmen, dass dann nicht jeder neugierige Nachbar irgendwie rein tippern kann und sehen kann, was du für Gewinne machst. Ja. Und was vielleicht auch noch ist, dass sie dann sagen, okay, wenn ich jetzt für GmbH entscheide, dann ist es ja schon so eine Lebensentscheidung. Und dann sage ich, ja, es ist im Grundsatz eine Lebensentscheidung, aber wenn du merkst, das ist es nicht, oder du möchtest dein Business aufgeben, beenden, oder möchtest dann doch ins Ausland auswandern, wie auch immer, diese GmbH, die ist nicht in Stein gemeißelt. Also auch da, man kann sie wieder auflösen, liquidieren, schließen. Auch das ist möglich, wenn man merkt, okay, es ist doch nicht das Richtige. Das heißt, da, ja, es sollte eine Entscheidung sein, die echt gut überlegt ist, die zu dir passt. Und auch von der Struktur finde ich, ist es immer wichtig, dass sie echt zu dir jetzt passt und auch in Zukunft passt und dass sie anpassbar ist und auch sagen kann, okay, es kommt nochmal was dazu, es kommt was weg, man kann nochmal was verändern in der Zukunft, aber die Struktur muss jetzt eben für dich passen. Aber wenn man dann merkt, vielleicht nach ein paar Jahren, es war doch nicht das Richtige oder ich möchte jetzt nicht mehr, dann wird man sie auch wieder los.
Das ist so witzig, ne? Also eigentlich ist das ja was, was wir in unserer Selbstständigkeit so krass erfahren. Dieses Ding von, naja, du kannst Sachen ändern, du kannst dich umorientieren, du kannst dich anders positionieren, du kannst Angebote erschaffen und wieder einstampfen, du kannst jetzt mit bestimmten Kunden arbeiten und morgen mit ganz anderen. Also eigentlich, da haben wir das ja schon so sehr. Ich kann mir vorstellen, dass die GmbH auch dieses Gefühl von Freiheit, was ja viele in einer Selbstständigkeit auch suchen, erstmal gefühlt ein bisschen einschränkt oder dass man denkt, so, das ist dann plötzlich so ein Korsett und das ist es ja aber eigentlich gar nicht.
Nee, es gibt eben, ne, Spielregeln, an denen muss man sich halten, ne? Also ein ganz großer Change ist dann vielleicht, denn dass du jetzt gerade kannst du als Einzelunternehmer immer auf das Konto zugreifen, ne? Davon deinen Urlaub bezahlen oder auch von diesem Konto deine privaten Einkäufe abbuchen lassen, ist ja alles unproblematisch und ne, geht steuerlich. Bei einer GmbH geht es dann eben nicht mehr, ne? Deswegen bei einer GmbH gibt es dann ein festes Gehalt, was du dir auszahlst. Finde ich aber auch echt super, weil es dann zu einmal dazu führt, dass du guckst, wie viel Geld brauche ich denn wirklich im Monat, ne? Und du dann ein festes Gehalt einfach überweist und das auch eine Art Wertschätzung ist, ja, dass du nicht immer reingreifen musst, immer so, darf ich noch mal, darf ich mal, nein, du bekommst jetzt dieses Geld auf dein privates Girokonto überwiesen, dann ist es deins. Und das finde ich überhaupt nicht als Einschränkung oder Korsett, sondern eher als Wertschätzung, also ein Geldbatzen überwiesen zu bekommen. Und das macht auch vorher im Prozess nochmal super viel, wenn ich dann gerade Unternehmerinnen frage, ja, was brauchst du denn so monatlich als, ne, Gehalt? Und dann sie, ja, sag mal, 2000 Euro netto. Und dann habe ich so eine Tabelle vorbereitet und zeige denen das dann. Dann sollen sie schreiben, was sie wo ausgeben, nochmal eine Versicherung und nochmal das Abo und das und dies. Und dann, oh, es sind doch nicht zwei, es sind doch irgendwie drei, drei oder sowas. Das erlaubt das nochmal, ne, so ein Augenöffner, sich damit zu beschäftigen, mit dem Geld und den Finanzen, dann zu sehen, okay, was brauche ich denn wirklich? Und sich dann, ne, diesen Betrag als Gehalt überweisen, ja.
Finde ich eben auch nochmal so schön, wie du deine Arbeit da beschreibst, dass es halt nicht so ist, dass du in dem Moment, wo man zu dir kommt, komplett fertig sein musst und alle Fragen beantwortet haben musst und alles wissen und alles muss total super, super, mega in Ordnung sein. Weil auch das ist ja, ne, also Geld ist ja immer noch sehr, ein sehr schambehaftetes Thema und wie viel Umsatz muss ich machen, wie viel Gewinn, wie toll muss das alles in irgendwelchen Tabellen abgespeichert sein und so weiter. Und ich finde, es gibt auch so eine gewisse, ja, also Leichtigkeit ist wirklich schon sehr abgenudelt, das Wort, aber einfach so ein gewisses Ding von du darfst und du musst hier gar nicht schon mega alles
Genau,
in Sack und
ja.
Tüten haben, dafür gibt es dich ja.
Genau. Also, ne, du bist, wie du bist und du kommst, wie du bist und du musst nicht perfekt sein und schon alles, ne, in Hochglanz-Excel-Tabellen haben, sondern nee, da können wir uns eben auch, ne, hinsetzen und gucken und die einzelnen Schritte besprechen. Und auch da ist es zum Beispiel so, ne, wenn da jetzt noch, sag mal, sehr viel Chaos ist oder sehr viel Unordnung ist, ne, dass wir im ersten Schritt eben mal gucken, was brauchst du denn an Geld, ne, um da mal zu gucken und dann sagen, okay, wenn du jetzt sagst, 3000 Euro sind es, dann fang doch mal nächsten Monat an, dir am 1.1. die 3000 Euro zu überweisen. Und dann siehst du ja, wie du damit klarkommst, ne? Und das kannst du ja auch in der Selbstständigkeit machen, bevor du auf GmbH umstellst, kannst du ja auch sagen, ne, ich zahle mir jetzt immer einen gewissen Geldbetrag aus. Und so kann man sich da auch, ne, hinarbeiten und dann schauen und dann gucken, ne, welche Glaubenssätze sind da, ne, was darf da irgendwie aufgelöst werden und dann kann man sich da langsam dem Thema nähern.
Sandra, du hast uns jetzt einen super Überblick und Einblick schon verschafft. Aber natürlich, du hast es vorhin angesprochen, das Thema Steuern und GmbH ist sehr individuell und sehr komplex. Deswegen logischerweise die Frage, wie kann man denn mit dir arbeiten, wenn man jetzt feststellt, oh, vielleicht möchte ich das wirklich probieren, vielleicht bin ich wirklich schon an dem richtigen Punkt in meinem Businessleben.
Ja, super gerne. Genau, also ne, ich bin der Steuer oder die Steuerberaterin, der vorne guckt, ne, die in die Zukunft guckt. Und da habe ich, ne, verschiedene Beratungspakete. Wenn du sagst, du möchtest erstmal ganz, ne, klein starten, können wir, ich nenne es gerne ZDF, so einen Zahlen, Daten, Faktencheck machen. Einmal mal schauen, was zahlst du jetzt gerade an Steuern und was würdest du an Steuern bezahlen, wenn du auf GmbH umstellst. Ne? Das ist gerade für Menschen, die so sehr zahlenaffin sind, das so schwarz auf weiß sehen. Ne? Und dann siehst du eben auch, okay, es wird sich schon jetzt lohnen oder es lohnt sich, ne, wenn der Gewinn da oben ist und dann geht es. Das wäre so ein Einstieg. Wenn du sagst, nö, das, ne, ich bin mir da schon ziemlich sicher, dann wäre es, ne, das nächste, ne, die Masterplan-Beratung, wenn echt da schaut, 360 Grad, wer bist du als Mensch, als Unternehmerin, wo bist du jetzt, wo willst du hin, welche Umsätze machst du jetzt, was sind deine Zielumsätze, ne, für nächstes, für übernächstes, für in 5 Jahren, wie könnte so ein Exit aussehen, ne, würdest du verkaufen oder eher nicht, dann das Thema Holding beleuchten, Altersvorsorge beleuchten. Auch dann schauen, wenn du vielleicht jetzt gerade privat einen ETF-Sparplan hast, macht es dann Sinn, den auf GmbH umzustellen? Was passiert dann? Ne? Was zahlt die GmbH weniger an Steuern auf ETFs? Das ist wirklich so ein Rundumblick. Ne? Auch bist du verheiratet, ne? Lebt ihr in Patchwork, Kinder gibt es, also ne? Unfassbar groß, aber eben auch super, super wertvoll, um dann eben auch so eine richtige Beziehung aufzubauen, dass man eben mehrere Termine hat, sich öfter trifft und ja, dann wirklich gemeinsam den Weg Richtung GmbH geht. Und wenn dann die Entscheidung ist, ja, ich will GmbH, dann bin ich eben auch da für die Umsetzung. Ne? Da sagen wir, okay, tschüss, ich bin jetzt weg. Sondern auch dann bin ich eben da und mache die Umsetzung super gerne mit dir. Und habe da auch eine Anwaltsnotarkanzlei, mit der ich jetzt schon jahrelang zusammenarbeite. Das heißt, da wird es eben aus einer Hand bekommen. Da musst du nicht selber losgehen, den noch einen Notar suchen und dem erklären, was du machen willst. Also auch da kriegst du dann echt alles aus einer Hand und so ein Rundum-Sorglos-Paket. Genau, danach kann es noch, ne, weitergehen. Ich habe noch Mentoring und Mastermind, aber so, ne, so als Einstieg, genau sind das so die Bereiche, die da super Sinn machen.
Ja, cool. Vielen lieben Dank. Wie immer verlinken wir das natürlich hier auch in den Shownotes, damit ihr Sandra auch findet und euch mit ihr in Kontakt setzen könnt oder in Verbindung setzen könnt. Sandra hat auch einen Podcast, Let's Business. Sehr, sehr cool. Hört da auch mal rein. Da stellst du ja auch schon viele Fragen so rund um GmbH und so weiter, und sagst auch, worauf man achten muss. Also da hört euch da gerne schon mal rein. Und Sandra, zum Schluss vielleicht, ich habe ein Zitat bei dir auf der Seite gefunden, oder? Auf Instagram, das weiß ich gerade gar nicht genau. Das fand ich sehr schön, das würde ich gerne zum Abschluss einmal bringen und sagen, beziehungsweise dich fragen, wie du es meinst. Denn du sagst, wenn du ein Problem lösen möchtest, löse dich erstmal von dem Problem. Wie ist das
Ja,
gemeint?
ach genau, das habe ich als Podcast-Folge, glaube ich, aufgenommen. Ne? Ich glaube, da war das. Genau, also ne, wenn du ein Problem hast, dass du das Problem nicht weiter groß machst. Ne? Dass wenn du dich von dem Problem mal löst und dann mal quasi ne, Vogelperspektive von weiter weg drauf guckst und siehst, du bist nicht das Problem, ne? Da ist irgendwas, dann wird das Problem gleich viel kleiner und gar nicht mehr so emotional aufgeladen, wie es vielleicht dann ist, sondern einfach sachlich wird es so, und dann wird es immer wie so ein schrumpeliger Luftballon, der erst groß ist, dann wird er so schrumpelig und kleiner und dann genau wird das, ist es kein Monster mehr und dann ist es nur noch eine Aufgabe, die du hast und kein großes Problem mehr. Dann hast du die Aufgabe und wenn du die Aufgabe erkennst, kannst du dir auch Schritte überlegen, wie du die Aufgabe abarbeiten kannst.
Ja, sehr cool. Ja, Emotionen rausnehmen und
Ja.
Vogelperspektive einnehmen, finde ich sehr gut. Liebe Sandra, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke, deine sehr klaren und ja, einfachen Erklärungen einfach auch. Es war ein super schöner Einstieg in das Thema. Ich danke dir für deine Zeit.
Ja, super gerne, liebe Gretel. Hat mir auch echt Spaß gemacht. Die Zeit ist wie im, ja, einfach verflogen.
Verrückt, oder?
Wahnsinn.
Ich habe ab und
Ja.
zu mal geguckt und dachte so, uiuiui, 30
Ja,
Minuten,
genau.
gesagt.
Ja,
Genau,
richtig schön. Vielen Dank.
euch lieben Hörerinnen kann ich wirklich nur empfehlen, schaut bei Sandra vorbei auf ihrer Website, auf ihrem Instagram-Kanal oder eben auch hört mal in den Podcast rein, beschäftigt euch mit euren Zahlen, mit eurer Geschäftsform, guckt, wo ihr hin wollt und dann, ja, schaut doch einfach mal, dass ihr nicht mehr Steuern zahlt als nötig. Liebe Grüße gehen raus. Bis zur nächsten Folge. Moin um 9. Tschüss, Sandra.